Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Talk mit dem Namen Arbeiten ohne Chefs. Was machen Mitarbeiter eigentlich in einem selbstorganisierten Unternehmen? Mal ganz kurz Hand heben. Wer hat einen Chef? Wer arbeitet unter einem Chef? Also Chef ganz abstrakt, das kann ein Abteilungsleiter sein. Das ist ja auch eine Führungsposition. Okay. Wer er nicht? Ja, Christian, habe ich erwartet. Okay. Wer von denen ist Freiberufler, die sich jetzt gerade zuletzt gemeldet haben? Ja, genau. Und dann, das ist nämlich der Unterschied jetzt. Ich werde jetzt mal von einer Organisation gleich erzählen, wo es eigentlich eine Organisationsstruktur gibt, aber das Arbeiten sich doch irgendwie anfühlt, als wäre man so fast ein Freiberufler. So ganz frei ist man natürlich nicht, wie wenn man wirklich hundertprozentig selbstständig ist. Aber da gibt es ein paar interessante Synergieeffekte, ein paar interessante Dinge, wo sich beide Welten so gegenseitig befruchten können. Und wo man, wenn man so diese unterschiedlichen Aspekte ideal integriert, auch sehr viele Vorteile draus ziehen kann. Genau, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Stefan Roth. Ich bin Trainer, Berater und Coach bei der OSE Innovative Informatik. Also jetzt kommt mal so der rein fachliche Teil. Was mache ich eigentlich so im operativen Tagesgeschäft, wie man das so schön immer nennt? Ja, ich bin Berater und Trainer für vor allen Dingen Systems Engineering, Model-Based Systems Engineering. Also UML, SysML sind so Sprachen, die ich auch so ähnlich gut beherrsche wie Deutsch vielleicht. Software Engineering und Software Architektur sind, wie gesagt, auch so meine Themen. Und dann beschäftige ich mich noch mit dieser Craft-Bewegung, Craftsmanship. Ich versuche, das Manship zu vermeiden. Craft-Bewegung, also eine Bewegung in der Softwareindustrie, die so Softwareentwicklung eher als Handwerkskunst betrachtet und viel, viel weniger das Engineering, den Engineering-Aspekt so ins Zentrum stellt. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, aber das ist alles auch gar nicht so wichtig. Denn wir wollen jetzt zu dem eigentlichen Thema kommen, der nichts mit meiner fachlichen Tätigkeit zu tun hat, sondern hier geht es eher darum, um das Thema Führung, Führungsprinzipien, alternative Organisationsstrukturen. Und ich muss da eine theoretische Einführung zu machen, um zu verstehen, was dann nachher hinten raus passiert. Also ich werde jetzt erstmal so im ersten Teil eine ganz, allgemeine Einführung in das Thema Organisationsentwicklung, was hat sich da so die letzten Jahrzehnte so verändert, getan, so geben, um dann überzuleiten auf die Art und Weise, wie wir die Erkenntnisse daraus eigentlich in unserer Organisation so abgebildet haben. Dann können wir noch ein bisschen Fragen diskutieren, je nachdem, wie das dann mit dem Timing so hinhaut. Ja, warum sind neue Führungsprinzipien notwendig? Der Übergang vom Taylorismus in die Netzwerkökonomie, habe ich das mal mit so einem Untertitel bemannt. Ich zeige jetzt mal etwas, was ich einfach mal so einführe und ich bitte Sie, das erstmal ganz neutral zu betrachten. Also jetzt nicht so das Mindset zu haben, alles was blau ist, ist schlecht und alles was rot ist, ist gut. Nur weil Sie vielleicht im roten Bereich viele Begriffe wiederfinden, die für Sie persönlich positiver konnotiert sind. Und deswegen einmal kurz diese Begriffe einmal durchlesen. Das ist der blaue Bereich. Gib mal so eine Minute mal Zeit, da mal so drauf zu gucken. Vielleicht gibt es viel Wiedererkennungswert so mit dem, was Sie so aus Ihrer täglichen Arbeit so kennen. Reisekostenrichtlinien, Stellenbeschreibungen, Prozesse. Ja, so ein bisschen verinnerlicht. Und jetzt zeige ich mal die rote Welt, rote Begriffe. So, und das ist jetzt einfach nur mal dazu da, um quasi die nächsten Folien verstehen zu können. Denn der blaue Bereich, der deckt so eher so das ab, was man mit den Kausalitäten in Verbindung bringt. Also bekannte Ursache-Wirkungszusammenhänge, die ich durch Kochrezepte, Prozesse genannt, abbilden kann. Also Dinge, die leicht automatisierbar sind, die immer die Routine sind, tägliches Arbeitswerkzeug. Und das ist auch nicht schlimm, dass man das macht. Ja, einfach blaue Anteile gibt es in jedem Unternehmen. Die roten hingegen, da betrete ich in der Regel Neuland. Da habe ich es mit Dingen zu tun, für die es kein Kochrezept irgendwie so gibt. Da muss ich kreativ werden. Da muss ich irgendwie es hinbekommen, dass ich jetzt eine Lösung mir vielleicht iterativ, inkrementell erarbeite. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal was von Scrum gehört, ein iterativ-inkrementelles Projekt-Produktentwicklungs-Framework. Das ist ziemlich rot. Ja, das ist versucht mit schwierigen Verhältnissen, schwierigen Rahmenbedingungen, mit sich permanent ändernden Anforderungen ideal umzugehen. Das ist so der rote Bereich. Ne? Ja, was war auch rot? Das vorindustrielle Zeitalter war sehr rot. Rot deswegen, weil es fing ja an so mit den Manufakturen. Manufakturen waren so die ersten, sage ich mal, so Organisationsstrukturen, wo sich Handwerker zusammengeschlossen haben in einer Manufaktur. Das ist hier ist übrigens eine Blumenbinderei, die hier abgebildet ist, ein Kupferstich davon, sich zusammengeschlossen haben, um irgendwelche Synergieeffekte zu haben, um sozusagen sich auch ein bisschen auszutauschen, um vielleicht eine irgendwie geartete Art von Verteilung der Arbeit hinzubekommen, Zuständigkeiten zu regeln. Ja, und das lief auch ganz gut, aber das war natürlich überhaupt nicht so auf Effizienz getrimmt. Ja, das war einfach nur, die Märkte waren damals auch noch sehr lokal. Die Blumenbinderei war halt in dem Ort bekannt, wo sie stand, vielleicht noch in den Nachbarorten, in den Dörfern draußen rum. Und schon eine größere Stadt weiter kannte diesen Laden niemand mehr, so mehr oder weniger. Also die Märkte waren sehr lokal, sehr begrenzt. Und das änderte sich plötzlich. Es wurden auf einmal so Dinge erfunden wie die Dampfmaschine von Thomas Newcomen, ja. Wird immer behauptet, es hätte James Watt erfunden, ist Quatsch. Thomas Newcomen hat die Dampfmaschine erfunden, James Watt hat sie optimiert. Und Elektrizität kam auf einmal, man konnte auf einmal Dinge sehr viel effizienter machen. Und das war so der Übergang ins Industriezeitalter. Ja, also auf einmal ging es so, 1760 ging das so langsam los mit dem Industriezeitalter. Und da hat man also das erste Mal angefangen, so sich sehr zentral damit zu beschäftigen, Arbeitsabläufe sehr, sehr effizient zu machen. Vielleicht auch auf Massenproduktion speziell getrimmt zu organisieren und zu strukturieren. Ja, und dann kam ein Mensch um die Ecke, nochmal ganz kurz, diese Ära wird Prä-Taylorismus genannt. Warum Taylorismus, werden wir gleich sehen. Der Taylorismus ist dann ein etwas negativ besetzter Begriff für ein Zeitalter, was dann kurz danach begann. Und da waren so Sachen wie der Meister, der Schüler, Flexibilität, Ideen, Handwerk, das menschliche Können stand da so eher so im Zentrum. Weniger die Automatisierung, weniger die Effizienzsteigerung. Ja, dann passierte Folgendes. Ein US-amerikanischer Ingenieur und Begründer der Arbeitswissenschaft, wird er heute genannt, Sohn einer Quäkerfamilie, also auch deutschen Ursprungs, hat irgendwann gesagt, ich weiß was Besseres, ich kann da mehr rausholen aus diesen Organisationen. Ne? Und nehmen wir einfach ich nenne das mal Scientific Management, und er hat eine Monographie veröffentlicht, dieses Werk hier, The Principles of Scientific Management. Wer kennt das zufälligerweise? Hat das schon mal jemand irgendwie gelesen in der Hand gehabt? Ist gar nicht so umfangreich. Und hat gesagt, das geht so nicht mehr weiter. Ne? Wir müssen sehr viel effizienter werden, wir müssen sehr viel mehr automatisieren, wir müssen insbesondere sehr viel mehr die Verantwortlichkeiten innerhalb der Arbeitsorganisation so verteilen, dass wir alles sozusagen nach wissenschaftlichen Methoden durchführen können. Und das ist dieser sogenannte Taylorismus, der als erstes sich so in der Automobilindustrie dann niedergeschlagen hat. Man sieht hier eine Ford Assembly Line. Ja, das ist so, Ford war so der Erste, der das so angefangen hat, diese Ideen daraus aufzugreifen. Also die alten, auf Faustregeln basierenden Methoden einfach durch wissenschaftlich analysierte Methoden zu ersetzen. Also es wurde da wirklich Zeitdurchsätze gemessen und alles genau erfasst mit Stoppuhren und so weiter, um das möglichst auf höchste Performance zu trimmen. Es ging auch darum, dass gesagt wurde, und da ging es dann schon so langsam los, ist ja auch nicht jeder für jeden Job gleich gut geeignet. Wir müssen dann immer so die Leute heraussuchen, die so Spezialisten sind, und die können nur dieses eine Thema. Ne, an der Ford Assembly Line kann, was weiß ich, die Räder nur ein bestimmter Mensch anschrauben, die anderen sind dazu nicht fähig. Ne, so in der Richtung hat man da gedacht. Manager müssen den Arbeitern auch exakte Anweisungen geben. Das war sozusagen so die Geburtsstunde dieses Trennen der Arbeiterschaft von dem Management. Ne, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Das waren so sind so die historischen Grundlagen dafür. Und ja, das habe ich auch noch mal beschrieben. Es geht um die wissenschaftliche Analyse und Planung von Arbeitsprozessen. Und das war eine geniale Idee zu der Zeit. Das klingt jetzt für uns alles total negativ, weil wir sagen, ja, da gab es ja auch diese ganzen Probleme. Ne, da gab es die Gewerkschaften, wurden gegründet, Arbeitstage für einige Menschen von 12 bis 16 Stunden, was natürlich erhebliche negative Effekte hatte. Ne, das muss man auch immer sehen. Aber zu der damaligen Zeit war das im Grunde genommen der Booster dafür, dass wir heute in dieser Wohlstandsgesellschaft sozusagen leben, also in einer Industriegesellschaft und natürlich mit den ganzen Problemen, die damit einhergehen. Steigerung der Produktivität menschlicher Arbeit, um Massenware zu produzieren. So, darum ging's. Ja, das ist dann auch so diese, da, deswegen wird Frederick Taylor auch, der, das, man sagt häufig über ihn, das war so der erste Management-Consultant. Ja? Das war dann so diese Idee, die dort rausgebracht wurde, dass man so das denkende Management von den ausführenden Arbeitern sehr sauber trennt. Und das war, wie gesagt, eine Erfolgsgeschichte. Und das ist so diese Taylor-Wanne, wie man es in der Organisationsentwicklung bezeichnet. Das heißt, jetzt auf einmal, nach diesem Zeitalter der Manufakturen, ging es auf einmal um Effizienz, Maschinenwissen, Methoden, Prozesse, Regeln, Anweisungen, Command and Control. Das ist so damals so die Art und Weise gewesen, wie Organisationen und teilweise heute noch arbeiten. Also ein neotayloristisches Unternehmen ist beispielsweise McDonald's. Ja, also der Burgerbrater da bei McDonald's, der hat relativ wenig rote Anteile. Der arbeitet, baut seinen Burger nach einer exakt vorgegebenen Arbeitsanweisung und hat da eigentlich kaum Spielraum, irgendetwas selber zu machen. Ja, das ist so neotayloristisch. Ja, wir haben auch weitere globalere Märkte. Automobilindustrie ist ein gutes Beispiel, das breitet sich so langsam über den Globus aus, also die Globalisierung setzt auch in Gang. Das heißt, auf einmal waren auch mehr Wettbewerber da, man stieß dann auf einmal auf Wettbewerber in anderen Regionen der Erde und das war auch nochmal sowas, ja, wir müssen ja viel besser sein als die anderen und so weiter. Ne? Das war auch nochmal so ein Thema damals. Also hierarchische Organisationsstrukturen, wenn Sie in Ihrem Unternehmen so ein Organigramm haben, wo oben so der CEO oder irgendein CXO sitzt und dann wird das so runtergebrochen, bis man irgendwo in Abteilungen, Gruppen und Teams ist. Das ist tayloristischen Ursprungs. Frederick Taylor hat sich da übrigens das Militär als Vorbild für genommen. Nur mal, um das mal anzumerken. Ja, eine Firma hat mitten im Taylorismus, als das ziemlich stark gerade sozusagen die vorherrschende Arbeitsmethode war, gesagt, da brechen wir mal so ein bisschen aus. Ja, und das war damals Toyota. Das ist sozusagen zurückzuführen auf diesen Toyota Sakichi, den König der japanischen Erfinder wird er auch genannt. Der hat den automatisierten Leistungswebstuhl damals erfunden. Und perfektioniert wurde es aber durch diesen Herrn, der ist so in der Lean-Szene auch sehr bekannt. Das ist Taichi Ohno, der hat dieses Toyota Production System entwickelt. So 70er, 80er Jahre wurde das dann auch publiziert. Hier sieht man das entsprechende Buch dazu, Beyond Large-Scale Production. Und dieses Toyota Production System hat versucht, die blauen prozessorientierten Anteile wieder mehr mit den roten zusammenzufühlen. Also da ging es darum, dann auch so mit Kanban, Kaizen und wie diese ganzen Dinge, die da mit einherschwingen, wieder mehr so ein bisschen so die Arbeit auch wieder ein bisschen mehr so zu machen, dass ich die Produktionseffizienz zwar immer noch habe, ich kann immer noch Dinge in relativ hohen Stückzahlen herstellen, aber möglichst preiswert und auch vielleicht mehr Individualität wieder reinbekomme. Denn Henry Ford hat mal gesagt, Sie können jedes Auto von mir haben, Hauptsache es ist schwarz. Ja, und das war auch so damals, so die, zu der Zeit, man ist also die Modellvielfalt an Fahrzeugen war relativ gering. Heutzutage konfiguriert man sich das im Internet zusammen, was man gerne in seinem Auto haben möchte. Und dann gibt es dieses Auto, was man sich da ausgewählt hat, wahrscheinlich kein zweites Mal auf der Welt. Ja, das ist eine interessante Sache und hier hat man das versucht, das so ein bisschen wieder zusammenzubringen, rote und, oder man könnte auch sagen, dieses Bild da unten links, Toyota hat so erste Versuche entnommen, aus dieser Taylor-Wanne wieder frühzeitig rauszubrechen. Ja, das hat dann Marktdruck erzeugt und das sind interessante Zitate, die man da so findet zu der damaligen Zeit. Ne? Die Japaner sind für den Sprung in die postindustrielle Gesellschaft am besten vorbereitet. Oder das hier finde ich auch sehr interessant. Die fressen uns auf, klagt US-Manager Henry Ford. Mit Haut und Haaren. Ne? Und auch BMW-Chef sagte dann, der Industriestandort Bundesrepublik Deutschland ist in Gefahr. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich weiß nicht, damals tauchten tatsächlich plötzlich die ersten japanischen Fahrzeuge hier im deutschen Straßenverkehr auf. Und das war ein absolutes Novum. So 80er Jahre ging das dann so langsam los, dass so Mitsubishi, Toyota und so weiter hier auftauchten. Ja, so ähnliche Argumente hört man heute auch, wenn es um Veränderungen geht. Ja, man kann jetzt mal woanders hingucken. Ja. Abbau von Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie und durch Erneuerbare, ne? Das gleiche Gerede. Ja, und die Globalisierung ist auch ein sehr entscheidender Faktor. Also auf einmal war halt die Erde, die Erdoberfläche der Markt. Und es gab keinen weiteren Ausdehnungsraum mehr. Man konnte dem Wettbewerber nicht mehr ausweichen. Und das hat auch noch einiges gemacht. Ende des Kalten Krieges ist damit einherzunehmen, technologischer Fortschritt. Das Internet war auch ein absoluter Gamechanger, ne? Und so weiter und so fort. Klimawandel, Migrationsströme auf einmal, weil auf einmal der Arbeitsmarkt auch sehr viel offener wurde. Und solche Dinge kamen damit einher. Ja, es gibt ein amerikanisches Militärcollege hat auch für diese neue Welt einen Begriff geprägt. Wer hat das schon mal gehört? VUCA. Ja, genau, das ist ein Akronym. Also auf einmal ist alles sehr volatil. Die Welt ändert sich sprunghaft von jetzt auf gleich. Ne? Vor ein paar Jahren ist Großbritannien noch Mitglied der EU gewesen und wir wissen immer noch nicht, wie es ausgeht. Also alles total ungewiss und mit solchen Problem hat man es überall in der Wirtschaft zu kämpfen im Moment. Vielschichtig, komplex, keiner sieht mehr durch, auch viele Paradoxien und Widersprüchlichkeiten. Also letztendlich so Dinge, wo man zwei Informationen bekommt aus unterschiedlichen Quellen und die passen einfach nicht mehr zueinander. Ja, das ist auch so typisch so in dieser VUCA-World, wie sie da genannt wurde. Und die digitale Transformation, ich vermeide den Begriff Digitalisierung, weil der sehr unspezifisch ist. Ich nenne das Digital Transformation, weil es eine gesellschaftliche Veränderung hauptsächlich ist, weil jetzt auf einmal fortlaufend digitale Technologien auch Veränderungen herbeiführen, also dieses ganze Internet of Things, Augmented Reality, Smart Healthcare, diese ganzen Smart-Krams, KI und Machine Learning und so weiter, das scheinen auch so irgendwie so Game-Changer zu werden. Denn das sind Enabler für neue Innovationen und Geschäftsmodelle, also auch sogenannte disruptive Veränderungen, also zerstörerische Veränderungen, wo auf einmal ein Unternehmen, was nicht hinterherkommt mit dieser Entwicklung, auf einmal total abseits steht. Und gutes Beispiel ist immer Kodak, was da genannt wurde. Ne? Kodak ist witzigerweise der Erfinder der Digitalfotografie. Das wissen viele nicht. Aber da gab es ein Management in einer tayloristischen Organisation, das gesagt hat, oh nee, wir wollen uns doch mehr auf dem analogen Markt fokussieren. Dieses Digitalzeug ist nichts für uns. Bam. Gestern gerade Zetsche, ne, der ehemalige, ist das noch? Ich glaube nicht mehr. Ist er noch Vorstandsvorsitzender? Nee, hat gestern gesagt, nein, diese große Batteriefabrik für Autobatterien in Nebraska war eine riesige Fabrik geplant von Daimler. Die bauen wir nicht, weil das ist ja so ein hoher technologischer Wandel, der damit einhergeht. Da kommen wir ja gar nicht hinterher. Ja, das ist auch so eine Bankrotterklärung, dass man mit diesem Dynamikbereich nicht mehr umgehen kann. Ja, und viele, viele Hiobsbotschaften. Das ist aus einer ING-DiBa-Studie von vor 4 Jahren. Da von den 30,9 Millionen in dieser Studie berücksichtigten sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten sind 18,3 Millionen Arbeitsplätze unmittelbar bedroht von dieser Entwicklung. Und das sind nicht nur irgendwelche Niedriglohnarbeitsplätze. Auch mein Bereich, Training, Beratung und so weiter, ist doch von dieser Entwicklung bedroht. Da darf man sich nichts vormachen. Was heißt bedroht? Wir müssen mit diesem Wandel umgehen können. Ja, das heißt, wir sind jetzt wieder im roten Bereich. Ja, das ist wieder hochgesprungen hier, dass die sogenannte Netzwerkökonomie sehr, sehr, sehr lokale, enge Märkte, wo man sich nicht mehr ausweichen kann. Es geht jetzt sehr viel um Experimente können, Strategien und Taktiken zu entwickeln, mit dieser volatilen Umgebung angemessen umgehen zu können. Und das ist, glaube ich, das können einige Unternehmen gut und andere nicht. Und ich glaube, die es nicht können, die werden untergehen. Ja, das muss man ganz einfach sagen. Auch Wissen ist Macht gilt nicht mehr. Also viele, ich komme ja viel rum und ich stelle immer noch fest, dass in vielen Unternehmen so dieses Intellectual Property Schützen immer noch sehr, 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 sehr präsent ist. Das ist nicht mehr das Herrschaftswissen, was man damals im Taylorismus war, eine gute Erfindung, sich zu schützen, zu patentieren und massenhaft herzustellen, noch ein echtes Geschäftserfolgsmodell. Heute google ich einfach, wie es geht. Ja, das ist heutzutage kein Hexenwerk mehr. Ja, deswegen gibt es 3 Arten von Organisationen im Moment, glaube ich. Es gibt die, die mit der Dynamik und der disziplinierten Wertschöpfung, also dem blauen Anteil, sehr, sehr gut umgehen können. Die schaffen es in ihrer Organisation, das richtige Verhältnis herzustellen zwischen diesen beiden Bereichen. Also nochmal, blau ist nicht schlecht. Was man irgendwie effizient automatisieren kann, sollte man auch machen. So diese ganzen Geflogenheiten. Aber der rote Bereich, der muss in einem richtig vorliegenden Verhältnis da dem gegenüberstehen. Dann gibt es diese Überlebenden, diese überlastete Organisation, häufig dadurch feststellbar, dass sie noch wirtschaftlich relativ erfolgreich sind, aber man dort sehr viel, also ich sage es immer, ich nenne das immer Business-Theater spielt. Da gibt es viele, viele Meetings, viele, viele Krisensitzungen. Man kommt dann trotzdem noch gerade so eben durchs Geschäftsjahr. Es steht dann auch irgendwie noch ein positives Ergebnis in der Bilanz. Aber irgendwie fühlt sich das alles schon nicht mehr so richtig an. Und dann gibt es die gerade sich in einer Havarie befinden, die untergehende Organisation, die kollabierte Organisation, wo das Maß der Verschwendung quasi so viel Überhand nimmt, dass Wertschöpfung eigentlich gar nicht mehr stattfindet. Das sind so diese 3 Extremfälle. Oder wie das auch mal anders dargestellt wurde, wenn der Markt träge ist, dann können die Reize und die Reaktion darauf sehr gut vom Zentrum, das ist in diesem Fall das Top-Level-Management, sehr gut umgesetzt werden. Sobald sich die Reizüberflutung zunimmt, können die da im Zentrum gar nicht mehr alles entscheiden. Das ist einfach zu viel Information, was auf die einprasselt. Sie sind auch meistens keine Fachexperten. Also häufig sind ja so CX irgendwas in so einer Organisation ja auch nicht unbedingt Fachleute für so bestimmte Spezialthemen. Und dann kommen die nicht mehr klar. Das heißt, das Zentrum kollabiert oder kann einfach mit dieser Reizüberflutung nicht mehr umgehen. Und die Peripherie muss übernehmen. Das sind dann so diese dynamikrobusten Hochleistungsinseln, wie ich sie immer nenne. Außenrum, die Struktur ist fürchterlich tayloristisch, aber dann gibt es da so eine Heldenkultur. Da gibt es so eine Gruppe von Leuten, die retten immer alles noch gerade kurz vorm Zusammenbruch. Ne? Kennen Sie die? Ja, bestimmt. Ne? Ja, die dynamikrobuste Organisation, damit komme ich jetzt gleich zu uns, hat sowohl blaue als auch rote kreative Anteile, aber einfach im richtigen Verhältnis. Ja, das ist einfach so, das besitzt eigeninitiativ handelnde und eigenverantwortliche Mitarbeiter, weil es ist einfach so erforderlich, dass ich, um das Obere zu erreichen, einfach auch Macht abgeben muss. Ich muss einfach mehr Verantwortung an die Mitarbeiter übertragen. Fördert eine gemeinsame Führungsarbeit statt personifizierter Führungskräfte. Also das sind dann so diese Leitungsfunktionen, die werden auch zunehmend uninteressanter, weil die das nicht mehr hinbekommen. Und benutzt Strategien, also prinzipienorientierte Handlungsrahmen, um mit Ungewissheit mit der VUCA-World umgehen zu können. Ja, soweit mal der Einführungsteil. Das war jetzt so ein bisschen so der theoretische Abriss über die Vergangenheit. Jetzt kommen wir mal zu uns. Ich würde mal sagen, wir von der OSE sind quasi so eine Art dynamikrobuste Organisation. Wir sind kollegial geführt und selbst organisiert. Also wir sind vollständig im Besitz der Mitarbeiter über eine Genossenschaft. Das erkläre ich gleich nochmal. Also wir haben keinen Inhaber, das gab es mal, aber wir haben jetzt keinen Inhaber mehr, sondern wirklich das Kollektiv ist Besitzer des Unternehmens. Gelten so als Pioniere auf dem Gebiet der neuen Arbeitswelten, der New Work-Bewegung. Ich mache diesen New Work-Begriff eigentlich auch gar nicht so gerne, weil das immer so als Projektionsfläche für alles Mögliche dient. Ja, wir stellen jetzt mal einen Kickertisch auf, jetzt dann machen wir New Work. So. Nee, das ist es nicht, ne? Das ist mir zu wenig. Keine Manager, keine Chefs, wir haben auch keine Top-Down-Hierarchien. Wir haben tatsächlich aber eine Organisationsstruktur, die werde ich auch vorstellen. Und Kreismodell, da steht es auch. Selbstorganisation ist bei uns ein sehr, sehr zentrales Element und Diesen Begriff habe ich schon 5-mal geändert, bis ich es jetzt aufgehört habe. Partizipatives Gehaltsmodell. Wir haben ein Gehaltsmodell. Das ist wahrscheinlich das Volatilste bei uns im Unternehmen. Das ist schon, also solange ich da bin, 10-mal umgebaut worden. Aber da erkläre ich dann auch noch was dazu. Ja, das nochmal unser Angebot. Also hatte ich ja schon gesagt, Trainingsworkshops und Beratung. Hier mal so ein bisschen unsere Entwicklungsgeschichte. Unser Gründer Bernd Österreich hat mal Ose in seiner Küche in Hamburg-Eimsbüttel gegründet. Er hat damals so ein Buch geschrieben, was sehr populär wurde in der Informatik, in der IT. Er hat erstmals beschrieben, wie man mit der Unified Modeling Language ein Projekt, ein Softwareentwicklungsprojekt ganzheitlich beschreiben kann, von den ersten Ideen und Anforderungen bis hin zu einer tragfähigen Softwarearchitektur. Das hat sehr großen Anklang gefunden und dann ist jemand zu Ihnen gekommen, sagen Sie mal, Österreich, wollen Sie das, was Sie da nicht in Ihrem Buch beschrieben haben, nicht mal als Training, als Seminar anbieten? Und er hat gesagt, ey, coole Idee, mache ich. Und hat sozusagen dann Ose gegründet und dann musste er auf einmal Leute einstellen, weil die so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, musste auf einmal Leute einstellen, weil die Nachfrage so groß wurde und dadurch ist quasi das Unternehmen entstanden. Man sieht hier auch so ein bisschen das Wachstum. Und irgendwann hat dann Bernd gesagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr, Unternehmer zu sein, aber ich möchte mein Baby auch nicht irgendeinem Cowboy verkaufen, wo ich nicht weiß, was der damit anstellt. Deswegen lasst uns doch mal gemeinsam nach Mitteln und Wegen suchen, wie Ose quasi ins Besitztum aller Mitarbeiter übergehen kann. Und das ist gar nicht so trivial in Deutschland, da muss man vieles beachten. Er hat also über Beteiligungsmodelle nachgedacht und all so ein Kram. Das war immer teilweise steuerlich total unattraktiv, insbesondere für die Mitarbeiter, weil dann der reale Unternehmenswert angesetzt wird in einigen Bereichen, aber dann der imaginäre Unternehmenswert in anderen Bereichen angesetzt wird, insbesondere wenn es um Steuern geht. Und das war dann alles nicht so gut. Aber dann hat er etwas entdeckt. Er hat nämlich eine Rechtsform in Deutschland entdeckt, die sich Genossenschaft nennt. Eingetragene Genossenschaft. Und das schien ihm so ein ideales Konstrukt zu sein. Also hier sehen wir im Jahr 2014, da hält unsere damalige der Vorstandsvorsitzende, die ist dann in den Vorstand gewählt worden, Kim Nena Duggen, hält da auch noch die Satzung. Also eine eingetragene Genossenschaft muss eine Satzung haben, hält sie da so happy in die Luft. Da haben wir uns dann quasi transformiert. Klingt jetzt so, als wäre das so ein 5-Minuten-Vorhaben, war aber doch schon 3-4 Jahre Zeit hat das doch gedauert, bis das wirklich dann so 100%ig umgesetzt war. Genau. Und erstmal der formale Teil, den versuche ich möglichst schnell abzuschließen, obwohl er auch recht interessant ist, aber da kann man auch sehr viel drüber reden. Was ist denn so eine Genossenschaft? Eine Genossenschaft besteht aus 3 Gremien. Es gibt die Generalversammlung und die male ich deswegen auf dieser Folie nach oben, weil das witzigerweise das wichtigste Organ ist in einer Genossenschaft. Normalerweise würde man ja erwarten, da kommt oben erstmal der Vorstand oder der Aufsichtsrat oder so. Nein, die Generalversammlung sind die, die eigentlich bestimmen, wo es lang geht. Und das sind alle Mitglieder der Genossenschaft. Quasi das Parlament der Genossenschaft, wo demokratische Entscheidungen getroffen werden, was passieren soll. Und deswegen wird der Vorstand als Leitungsorgan von denen auch gewählt. Das ist zum Beispiel ganz anders in der Aktiengesellschaft. Da wird der Vorstand eingesetzt durch den Aufsichtsrat. Ne, bei uns nicht, bei uns sind das gewählte Mitglieder. Und das ist auch so eine Art, ein ganz anderes Machtverhältnis dann so zwischen Vorstand und Generalversammlung. Und es gibt auch den Aufsichtsrat, in dem ich auch sitze. Das ist das Kontrollorgan, was den Vorstand bei seiner Tätigkeit überwacht im Auftrag der Mitglieder. Und das ist im Wesentlichen so die Hauptarbeit eines Aufsichtsrats. Und vorgeschrieben durch das Genossenschaftsgesetz ist auch noch, dass wir uns einem Prüfungsverband anschließen. Das geht gar nicht ohne. Also es ist nicht erlaubt, eine Genossenschaft zu gründen, ohne dass man Mitglied in einem Prüfungsverband ist. Die müssen sogar schon während der Gründung mit einbezogen werden. Die sollen so ein bisschen darauf achten, dass das alles im Sinne der Mitglieder alles nach Recht und Ordnung da abläuft. Ja? Und das ist auch sozusagen so im Grunde genommen so das, was so eine Genossenschaft so ausmacht. Ist so ein bisschen so eine Mischung aus Aktiengesellschaft und eingetragener Verein. Das fand ich mal ein ganz netter. Also wenn man das beides so, the best of von beiden so zusammenkippt, dann hat man so eine Genossenschaft. Kennt man aber sicherlich so aus Baugenossenschaften, Winzergenossenschaften und so weiter. Firma Edeka zum Beispiel ist eine Unternehmergenossenschaft. Da sind die Edeka-Marktinhaber drin zusammengeschlossen. Ne, das ist auch so etwas. Aber das ist die eigentlich interessante Struktur hier, weil hier geht es wirklich um das tägliche operative Geschäft. Auf Genossenschaftsebene, da werden so Dinge beschlossen, die so wirklich so global galaktisch sind, wie Gewinnverwendung und so weiter und so fort. Aber hier findet die eigentliche inhaltliche Arbeit statt, in diesen Strukturen, in diesen sogenannten Kreisen, ein Kreismodell. Wer schon mal sowas gesehen hat und dann jetzt so poppt so auf, so Soziokratie, Holokratie und solche Begriffe, das ist da eine Anleihe raus. Da gibt es also theoretische Vorüberlegungen zu, auf die ich hier jetzt gar nicht eingehen möchte, weil die ziemlich kompliziert sind. Und das ist die eigentliche Organisationsstruktur von uns. Also jedes Mitglied ist auch zusätzlich, man muss sich das so ein bisschen orthogonal zu dieser anderen Struktur vorstellen, jedes Mitglied ist auch noch so zusätzlich sozusagen Mitglied in mindestens einem Kreis. Ja. Und ein Kreis hat in seinem Verantwortungsbereich, also das, wofür er verantwortlich ist, wenn man so im Softwarearchitekturkreis ist und so weiter, weitgehende Entscheidungskompetenzen. Die dürfen zum Beispiel neue Mitarbeiter einstellen. Ja, das macht bei uns nicht der Vorstand und auch nicht der Aufsichtsrat. Wenn ein Kreis sagt, wir brauchen Unterstützung, die Nachfrage am Markt ist extrem hoch, dann bestimmen die, wann Mitarbeiter eingestellt werden und niemand andere. Ja, also es ist schon ein emergentes Wachstum, das Ganze soll auch leben. So, wir haben jetzt gerade eine neue Kreisgründung, der Christian Kram sitzt da hinten im Publikum hinter uns. Wir haben einen Testen- und Qualitätssicherungskreis gerade neu gegründet, also das Ganze lebt auch. Das ist so ein organisches System, ne, das sich so auch selber weiterentwickelt und evolviert. Ja, hier mal so ein paar Beispiele für fachliche Kreise. Das sind die wertschöpfend tätig sind, also Richtung Markt. Das ist sowas wie Software Engineering, Projektmanagement, Architektur, Soft Skills und je nachdem, was wir so für fachliche Themen haben. Und dann gibt es noch Unterstützungs- und Koordinationskreise, die haben mehr so Meta-Aufgaben, nenne ich das jetzt mal. Marketing, Teamassistenz, der Q4-Kreis und der Q3-Kreis, woher diese Namen kommen, erzähle ich jetzt gerade mal nicht. Strategische Themen und Unterstützung der Selbstorganisation, also so ein internes Coaching. Ne, also wir haben so irgendwo gemerkt, kennen das die Leute, die Scrum kennen, das ist so ein bisschen so wie, ich will es nicht Scrum Master nennen, aber ein internes Coaching von Mitarbeiter von Kreis zu Kreis, um bei dieser Selbstorganisationsthematik so ein bisschen zu unterstützen. Ja, dann haben wir ganz viele demokratische Entscheidungswerkzeuge in unserem sogenannten Plenum, zum Beispiel dieser sogenannte Diskussionsmarktplatz, der findet alle 14 Tage am Freitag statt, wo einfach nur Dinge vorgestellt werden. Also was macht zum Beispiel das Marketing gerade? Wir planen auf eine Konferenz zu gehen, wer macht da mit und so weiter. Und was wir aber haben, sind auch Werkzeuge, zum Beispiel eine Konsententscheidung. Achtung, das ist kein Schreibfehler, nicht Konsens. Konsent, erkläre ich auch gleich, was sich dahinter verbirgt. Der sogenannte konsultative Einzelentscheid, da wird einfach einem Mitarbeiter gesagt, du darfst jetzt für die Gemeinschaft entscheiden, musst aber andere Mitglieder konsultieren, also einfach fragen, was ihre Meinung dazu ist. Aber wenn du dann eine Entscheidung triffst, wird die definitiv nicht angefechtet, egal wie sie ausgehen würde. Also er muss trotzdem aber Konsultationen einholen. Entscheidung eines einzelnen Kreises, habe ich schon zum Beispiel gesagt, Einstellung neuer Mitarbeiter, individuelle Entscheidung der Mitarbeiter, also jedes Mitglied von OSE kann auch für sich selbst einfach Entscheidungen treffen, kann zum Beispiel sagen, ich habe eine tolle Idee. Man holt sich dann üblicherweise doch nochmal 2-3 Meinungen ein in der Regel, aber man kann da trotzdem irgendwie auch das machen. Und diese ganzen formalen Dinge, die ich eben schon angesprochen habe, zum Beispiel Beschlüsse auf der sogenannten Generalversammlung der OSE. EG. Genau. Kommen wir mal zu diesem Konsent. Was ist eigentlich ein Konsent und warum ist das T kein Schreibfehler? Wenn man an eine solche Abstimmung wie den Brexit denkt in Großbritannien, sind einfache Mehrheitsentscheide manchmal nicht so die gute Idee. Ne? Weil dann gibt es solche Situationen, 51% sind dafür und 49% sind dagegen. Dagegen. Dagegen ist wirklich bedeutet, ich habe 49% Briten wohl im Moment, die hochgradig unzufrieden sein werden mit dem, was da gerade läuft. Und das spaltet. Ja, das dividiert eine Gemeinschaft in zwei unterschiedliche Lager. Das wollen wir gerade nicht haben. Es gibt ein paar Sachen, die müssen wir mit einem einfachen Mehrheitsentscheid entscheiden. Das will das Genossenschaftsgesetz so, aber alles andere entscheiden wir eigentlich anders. Weil Demokratie ist nur ein abstrakter Oberbegriff für viele verschiedene Methoden und Ideen. Und Konsent ist etwas, das nennt sich Entscheidung mit Einwandintegration. Und wie läuft das ab? Es läuft halt nicht ab, dass gefragt wird, ich bin dafür oder dagegen, sondern es wird ein Grad abgefragt, inwieweit man sich damit einverstanden fühlt. Nennt sich First of Five. Also ich bin voll dabei, bis hin zu, ich habe ein Veto. Vetos werden übrigens sehr ernst genommen. Ein Veto ist wirklich schon eine dramatische Aussage, könnte ich fast sagen. Das heißt so viel wie, ich kann da eigentlich überhaupt nicht mit leben und im schlimmsten Fall verlasse ich das Unternehmen. Und das nehmen wir sehr ernst bei uns und versuchen dann zu fragen, und das ist genau das Einwandintegration, was brauchst du, damit du diesen Weg mit uns gehen kannst? Ich weiß, wir werden dich nicht auf die 5 kriegen. Ne, das wird wahrscheinlich nicht klappen, dass du auf einmal von 1 auf 5 springst. Aber was wäre für dich okay, ne, dass du damit umgehen könntest? Und diese Einwände werden bei uns integriert, werden diskutiert, ausdiskutiert, bis ein alternativer Lösungsvorschlag vorliegt, mit dem man dann umgehen kann. Das ist so dieses Vorgehen. Einfach nur mal, um eine Möglichkeit darzustellen. Dafür braucht es auch viel Transparenz. Wenn ich gute Entscheidungen treffen möchte, muss ich einfach Dinge transparent machen. Und bei uns gibt es nahezu voll. Also wir haben keine Gehaltstransparenz, aber alles andere ist offen einsehbar. Zum Beispiel, wo steht das Unternehmen gerade? Wie geht's uns? Was sind denn so für, ne, gibt es hier diesen Information Radiator dort oben, habe ich das mal genannt. Das ist ein Begriff von Alistair Coburn. Den habe ich da mal dargestellt. Also so ein elektronisches Dashboard, was bei uns im Flur hängt, wo immer so im Wechsel so Bilder gezeigt werden. Wo stehen wir gerade? Was ist gerade? Wie viele Teilnehmer, in wie vielen Seminaren haben wir aktuell, wie sieht die Anmeldeentwicklung aus und so weiter. Und natürlich auch noch betriebswirtschaftliche Kennzahlen, hier bei diesen ZDF genannten Blockzahlen, Daten, Fakten. Ja, wo es auch so eine Liquiditätsampel und eine Renditeampel gibt, wo mit so einer Ampel angezeigt wird, alles gut, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt, aber es gibt kein Problem gerade. Ja. Gehaltsmodell. Ich weiß nicht, ich habe einfach nur das Aktuelle jetzt rausgegriffen, weil das hat sich über die letzten 10 Jahre massivst verändert. Wir hatten Ideen von, lass uns doch einfach ein Einheitsgehalt zahlen, alle kriegen das Gleiche. Da kam dann aber auch Bedenken so ganz gerecht ist das aber auch nicht. Ne? Aber es ist einfach ein endless Topic irgendwie. Also bei uns wird ein Budget festgelegt, dann gibt es auf jeden Fall, also das ist aktuell, es gibt auf jeden Fall einen Inflationsausgleich, im Moment so 1,62%, glaube ich. Also das würde man auf jeden Fall kriegen, egal wie, ja, das gibt es immer. Und das, was dann noch übrig bleibt, wird nach einem bestimmten Schlüssel verteilt, auf den ich jetzt hier auch gar nicht so sehr eingehen will. Aber das ist das, was wir im Moment beschlossen haben. Das ist aber schon wieder ein Rückbau eines sehr viel komplexeren Modells, was wir davor hatten. Und deswegen to be continued. Ja, da ist wahrscheinlich auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja. Ja, dann gibt es noch etwas, dann kommt was sicherlich so, was bei Ihnen oder bei euch so gerade so im Kopf schwebt. Ja, aber das Mitarbeiterjahresgespräch, übrigens typisch tayloristisch, ja, Mitarbeiterjahresgespräch, das Bonusgespräch, weil ich will ja mein Incentive bekommen. Ne? Das ist, was habe ich jetzt, was ist jetzt passiert? Bild ist weg. Der Beamer hat sich abgeschaltet. Ja, kann ja weiterreden. Das Mitarbeiterjahresgespräch und wie geht es eigentlich darum, zu wem gehe ich eigentlich? Ich würde ja vielleicht zu meinem Vorgesetzten gehen, wenn ich ein Problem habe oder so. Gibt es ja bei uns nicht. Also zu wem gehe ich da? Wir haben etwas, das nennt sich Kollegengruppe. Und eine Kollegengruppe ist im Prinzip ein kleines Grüppchen so aus 3-4 Personen, die im Grunde genommen auch völlig interdisziplinär besetzt sein können aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die, zu denen man einfach Vertrauen hat und mit denen man einfach über bestimmte Dinge sprechen kann. Und zum Beispiel so Dinge wie, ich müsste mal wieder eine Weiterbildung machen und ich habe das und das Angebot gefunden. Was sagt ihr dazu? Seht ihr das auch so, dass das für mich was sein könnte, so in der Art und Weise? Ja? Das ist dann so die Beamer. Ja, ich bin auch bei der... Ja, jetzt wird er wieder heller, jetzt müsste gleich ein Bild erscheinen. Ja, ich bin ja auch gleich durch. Es gibt jetzt noch so ein paar andere Sachen, die ich auch gerne mal auf der Tonspur erzählen kann. Es gibt zum Beispiel, dass man neben diesem operativen Trainings- und Seminargeschäft natürlich auch Zeit braucht, um neue Ideen zu entwickeln, um mit der Dynamik des Marktes umgehen zu können. Ja, und das ist das hier, ne? Entwicklung neuer Trainings, andere Produkte oder für Projektarbeit. Also es gibt auch Leute, die machen Projektarbeit. Wir haben jetzt zum Beispiel zwei... Das ist sehr strange. Wir haben zum Beispiel gerade zwei Mitarbeiter, die so auch sich in einem Projekt befinden. Da geht es um die sogenannte High-Altitude-Plattform, also um ein Stratosphärenflugzeug, was nur 150 Kilo wiegt und was die Erde beobachtet aus sehr hoher Höhe, was mit Messinstrumenten ausgestattet ist zum Beispiel. Dort machen sie das Model-Based Systems Engineering, also sie bauen nicht das Flugzeug, aber sie unterstützen dort das Projektteam dabei zum Beispiel, wie man mit der Sprache SysML, also Systems Modeling Language, da ein gutes Modell herstellt, dass die Entwickler und Ingenieure auch gut miteinander kommunizieren können. Das ist so der Punkt. Dann haben wir, ich gehe mal kurz zum Prompter, genau, wir sind Gremienarbeit, wir sind in Organisationen, zum Beispiel bei der OMG sind wir engagiert, Object Management Group, wo wir auch den UML und SysML Sprachstandard mitschreiben. Oder bei der ISAQB oder beim ISTQB, ne, und so weiter. Ja, man sieht es schon wieder gedimmt. Homeoffice ist bei uns, ich würde sagen, fast Standard. Also wenn man nicht gerade in Trainings und Seminaren ist und man jetzt auch mal sagt, ich möchte mal einen Tag lang sehr konzentriert an einem Thema arbeiten, dann kann man das auch gerne von zu Hause machen, ist gar kein Problem. Konferenzbesuche und Fachartikel verfassen. Also wir müssen natürlich sehr, sehr viel. Marketing ist bei uns im Wesentlichen auf Konferenzen aufzutreten, mit Vorträgen und so weiter. Und natürlich auch Fachartikel in den einschlägigen Zeitschriften von JavaSpectrum über ObjectSpectrum und was es da nicht alles gibt, kann man da Artikel verfassen. Ja, unbegrenzte Weiterzahlung des Gehalts im Krankheitsfall. Das ist dieses unbegrenzt, hat sicherlich irgendwann ein Ende, aber es ist schon für uns wichtig, dass wir auch da im Grunde genommen den Kontakt halten und sagen, also selbst wenn du jetzt 3-4 Monate irgendwie, keine Ahnung, mal aus gesundheitlichen Gründen aussteigen musst, also es läuft alles so weiter wie bisher. Brauchst dir keine Sorgen um Geld oder so zu machen. Firmenveranstaltungen und Feiern mit Partner und Familie. Das ist uns auch sehr wichtig, dass auch die Partner und die Familie so ein bisschen integriert ist. Und persönliche Weiterentwicklungen, zum Beispiel so Gruppendynamik-Seminare, wo es auch so mehr so darum geht, wie eine Gruppe sich entwickelt. Oder persönliche Entwicklungen, die Heldenreise nach Paul Rebilliot zum Beispiel. Das ist bei uns auch so ein Standard-Seminar mittlerweile geworden, was viele besucht haben. Ja, und Reisezeit ist Arbeitszeit. Also wir reisen sehr viel und meistens arbeitet man während der Reise auch. Also auch wenn ich im Zug sitze, jetzt 4 Stunden oder bin gestern Nacht aus München gekommen, war dort auf einer Konferenz, habe 6 Stunden im Zug gesessen. Da arbeite ich. Was soll man da auch sonst machen? Ne? Man klappt mal seinen Laptop auf und macht irgendwas. Und deswegen ist das auch bei uns Arbeitszeit. Man macht auch mal ein Nickerchen, ne, Christian? Genau. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was ihr sonst noch wissen wollt, deswegen meine Fragerunde. Ich bin eigentlich so mit den wichtigsten Punkten, was unsere Organisation betrifft, durch. Aber wenn es jetzt noch irgendetwas gibt, was euch auf den Nägeln brennt, wo ihr jetzt von mir wissen wollt, wie funktioniert das denn bei euch? Gerne jetzt die Fragen. Ja, einmal kurz, ja?
Wie sieht das aus, wenn man noch kein Mitglied ist, aber eins werden möchte?
Ja.
Bei wem bewirbt man sich?
Genau. Mhm. Also es ist grundsätzlich so, dass ein neu eingestellter Mitarbeiter oder erstmal nur als Angestellter dabei ist. Und wenn die Probezeit abgelaufen ist, kann er sofort einfach sagen, ich möchte Mitglied werden. Und das geschieht durch das Einzahlen eines Anteils. Das reicht aus, ein einziges Genossenschaftsanteil im Wert von 500 Euro. Und damit ist man dann Mitglied der Genossenschaft und kann an allem teilnehmen, was mit diesem Genossenschaftsthema zusammenhängt. Ja, also was auch Praktikanten, die nur mal so 3 Wochen da ein Praktikum bei uns machen oder sowas, da geht das natürlich auch nicht aus Gründen. Ne?
Gibt es Leute, bei denen man sich bewerben kann?
Also nee, das ist einfach ein Antrag. Man muss sich dafür nicht bewerben. Also man ist ja schon Teil der Organisation.
Also ich meine, wenn man jetzt, wenn man noch nicht dabei ist.
Ach so, das geht nicht. Also,
ich meine, wenn man jetzt sich bei einem normalen Unternehmen bewerben würde, gibt es ja eine Abteilung oder eine Person, die Bewerbungen erstmal
annimmt. Haben wir nicht. No human resources, ne? Also.
Wenn ich mich jetzt bei Ihnen bewerben würde, schreibe ich dann also nur das Unternehmen drauf und...
Ja, das wird dann schon automatisch in die richtigen Kanäle geleitet und landet in der Regel, wenn man sich als Berater meinetwegen bewirbt im Bereich Softwarearchitektur, dann kriegt das der Softwarearchitekturkreis auf den Tisch und der entscheidet dann. Das ist dann der Kreis, der das macht, der dafür auch thematisch verantwortlich ist. Maximilian, du hattest dich gemeldet.
Wie macht ihr das, dass das Veto noch ein Gewicht, also sein Gewicht behält und nicht missbraucht wird oder so?
Das Veto ist die Aussage letztendlich, also in der Regel führt es dazu, dass wir dann den Beschluss, also wenn wir das Veto nicht, ich sag jetzt mal, abgemildert bekommen, dass es eine 2 oder eine 3 wird bei dieser Fist of Five Abstimmung. Das ist so das, ich glaube, das Maximum, was man sich so vorstellen kann. Dann wird es einfach nicht gemacht. Dann hat es Gewicht. Also das, was dort beschlossen werden soll, findet nicht statt.
Also mein Verband meint nicht, dass es wenn ich 2 Mitarbeiter streiten, nicht, dass es der eine dann missbraucht.
Ach so, das ist da so eine politische... Also das ist, dass einfach viele Vetos passieren und dann irgendwie keine Abstimmung mehr durchkommt. Oder, wie gehen wir damit um? Wir haben das Problem nicht, deswegen kann ich da keine Lösung zu. Also es kommt einfach im Moment nicht vor. Ja? Das ist das Schöne noch. Ja, ja, da hatten wir, ich kann uns jetzt gucken. Ja?
Sie hatten gesagt, dass alles... mehr oder weniger offen gesprochen wird, bis auf das Gehalt.
Ja, wir haben keine Gehaltstransparenz. Ja.
Aber jetzt die Frage, wie das dann zum Beispiel beim Einstellen geregelt wird, wer entscheidet überhaupt bei einem neuen Mitarbeiter über das Gehalt?
Ja, wir haben, da überlegt sich der Kreis was. Also natürlich hat der Bewerber oder die Bewerberin natürlich eine Vorstellung. Und wir gucken mal, ob das in unsere Gehaltsbandbreite reinpasst. Wir haben eine Bandbreite, wir haben nicht einen Betrag, der da festgelegt ist, sondern es gibt einfach so etwas, wo wir sagen, also Wenn der jetzt extremst weit außerhalb liegt, was weiß ich, 50.000 Euro pro Jahr über, was in Projektmanagement nicht selten vorkommt, die verlangen da im Moment enorme Gehälter, ne, also zu weit außerhalb liegt, dann könnte es auch passieren, dass wir sagen, scheint nicht so der geeignete Kandidat für unsere Organisation zu sein, weil der will sein Gehalt optimieren. Passt kulturell vielleicht gar nicht zu uns. Oh Gott, hier, ich mache einfach mal da und erstmal hier Sie und dann...
Warum gibt es denn keine Gehaltstransparenz?
Die kann ich ganz einfach beantworten. Wir haben darüber übrigens auch bei so einer Fist of Five-Abstimmung drüber abgestimmt, ob wir das machen wollen oder nicht, und haben uns dagegen entschieden, weil wir bei einer anderen Organisation gesehen haben, die das gemacht haben, dass das zu sehr viel Verwerfung geführt hat. Das ist bei uns befreundet, also ist ein Wettbewerber zwar, aber wir kennen die sehr gut. Und da hat das, ich weiß nicht, ob sich das wieder beruhigt hat mittlerweile, aber da hat das doch... Ja, könnte ein kulturelles Thema sein, ja, ja. Ja. Könnte ein kulturelles Thema sein, dass dann, wenn jemand sieht, oh Gott, wieso kriegt der so viel mehr für den gleichen Job, den ich auch mache, dass das zu Problemen führt, ja.
Dass die also neidisch waren.
Ja, ja, genau.
Wie viel Prozent der Mitglieder in der Genossenschaft könnten sagen, wozu es Hose gibt? Spontan.
Wie viele wir im Moment haben?
Nee, wie viele Prozent der bei OSE Tätigen können spontan sagen, wozu es OSE gibt?
Wozu es OSE gibt? Ich glaube, alle. Also wir sind im Erwachsenen-Weiterbildungsbereich tätig. Und der Grund, warum wir das machen in dieser Form, ist ganz einfach, dass das war auch der Grund damals von Bernd Österreich, dass der gesagt hat, selbst mit euch 30 Leuten, alles kommt immer bei mir auf den Tisch. Ich muss Entscheidungen treffen und habe eigentlich gar nicht die Grundlage dafür. Ich kann diese Entscheidung guten Gewissens nicht treffen, weil mir das Hintergrundwissen fehlt. Warum macht ihr das nicht?
Meint ihr eigentlich den Unternehmenszweck? Also herrscht bei den Kunden und bei der Firma?
Ja, also
bei denjenigen, die da
ja.
Komplette Übereinstimmung, wozu ist, in diesem Sinne, wozu ist...
Ja, also wir werden hauptsächlich deswegen gebucht, um Veränderungen in Organisationen auch herbeizuführen. Und das ist meistens häufig dadurch getrieben, dass zum Beispiel... irgendetwas eingeführt oder verändert werden soll, wie zum Beispiel wir haben gemerkt, wir müssen uns mehr mit dem Thema Softwarearchitektur auseinandersetzen, weil unser Softwaresystem ist so ein monolithisch gewachsenes, zähes Ding, das ist nicht mehr anpassbar. Und jetzt müssen wir da mal langsam mal eine vernünftige Struktur reinbringen. Und deswegen müssen wir jetzt eine Fachdisziplin Softwarearchitektur bei uns etablieren im Unternehmen und dafür brauchen wir eine Weiterbildung. Es also geht also darum, auch Veränderungen in Unternehmen anzustoßen. Ja. Ich will ganz kurz wieder. Ich hatte da hinten noch Meldungen gesehen, da zum Beispiel.
Eine kurze Frage zu der Mitarbeitergröße. Für welche Mitarbeitergrößen eignet sich denn die Genossenschaft, wenn jetzt Hose weiter wächst? Bleibt es dann die Genossenschaft?
Ich hoffe ja. Also ich kenne keine Genossenschaft, die so ähnlich tickt wie wir, die deutlich größer ist. Also viele große Genossenschaften. Also die Genossenschaft an sich, dass wir die Vorstände wählen und so weiter, das war auch schon beim Prüfungsverband ein Thema, das kennen die nicht. Für die ist auch in einer Genossenschaft in der Regel der Vorstand das Organ, die Institution, die den Weg vorgibt. Wie, ihr wählt den Vorstand? Das war schon, dafür mussten wir denen erstmal unsere Idee erklären. Und das war gar nicht so einfach, weil man es da auch mit Juristen zu tun hat und Leuten, die das nicht kennen, die gesagt haben, es kann doch gar nicht funktionieren. Also wir kennen solche Arten von Genossenschaften nicht. Ne? Also das ist ja nur die Rechtsform. Und innerhalb dieser Rechtsform haben wir uns die größtmöglichen Freiheiten genommen, um das Empowerment für die Mitarbeiter noch mehr zu verstärken. Also indem sie auch die Vorstände wählen und den Aufsichtsrat wählen. Ja, das ist sozusagen dort der Punkt. Aber kann ich schwer fragen. Es gibt Unternehmen, 3000, ich weiß nicht, wie groß Semco ist, also von dem Ricardo Semler, das Unternehmen in Brasilien, 3000 Mitarbeiter. Die sind zwar keine Genossenschaft, aber die arbeiten so ähnlich wie wir. Der hat das Buch geschrieben, das 7-Tage-Wochenende. Das ist ein Management, also er kümmert sich, er sagt ganz einfach, dass hier, ob hier nun meine Mitarbeiter im Büro sitzen oder nicht, ich glaube, ich vertraue denen schon, dass sie das Richtige machen. Und es ist sehr erfolgreich damit. Da war, genau.
Gibt es dann auch Aufträge, die abgelehnt werden?
Ja. Also, für die nicht gearbeitet werden? Genau. Also es gibt zum Beispiel einige meiner Beraterkollegen, die nicht für die Defense-Industrie arbeiten würden. Die sagen ganz klar, da ist für mich eine Grenze überschritten.
Aber werden auch Firmen abgelehnt, wo die dieses Organisationsprinzip eigentlich ablehnen?
Das sehen die häufig ja gar nicht. Die sind höchstens überrascht, wenn sie es mal im Nachhinein erfahren. Aber wir lehnen eher so Aufträge ab, wenn wir so merken, so, das geht so nicht mehr. Ne? Also
Firmen, die sich Berater holen um denen die Schuld zuzuweisen, wenn es nicht funktioniert.
Ja, genau. Zum Beispiel solche. Also es gibt, wie gesagt, ich habe auch schon mal Anfragen gekriegt. Also ein Standardseminar, eines unserer Standardseminarprodukte in einem Verteidigungsunternehmen zu halten, mache ich schon noch, aber ich hatte mal eine Anfrage aus der Türkei, von einem türkischen Militärunternehmen, das wollte auch SysML, Model-Based Systems Engineering einführen, und dann bin ich auf die Website gegangen und da flogen mir schon die Cruise Missiles sozusagen ins Auge. Da habe ich gesagt, nee, da hört es für mich auf. Also ein Standardseminar ist okay, weil ich sage, das ist immer für die Mitarbeiter hauptsächlich. Und die Mitarbeiter können ja auch nochmal woanders arbeiten. Also das nehmen die ja mit, das Wissen. Aber jetzt dabei zu unterstützen, eine Waffe noch effizienter zu machen in ihrer Wirkung, das würde ich ablehnen. Ja. Ja.
Habt ihr, beziehungsweise hattet ihr Mitarbeiter, die dieses partizipative Modell nicht machen wollten?
Ja, wir hatten sehr viel Fluktuation in der Übergangszeit. Es gab Leute, es gab Mitarbeiter, die gesagt haben, dieses Genossenschaftsding ist nichts für mich. Andere haben dieses Momentum genutzt, dieser Veränderung zu gesagt, ich möchte jetzt noch mal einen Traum verwirklichen, mit dem ich mich schon sehr lange trage. Ich möchte mich jetzt auch mal richtig selbstständig machen. Haben also auch Mitarbeiter eine eigene Firma dann da gegründet, die einfach gesagt haben, das war aber vielleicht nur der geeignete Punkt, rauszugehen. Das hatte vielleicht gar nicht so sehr was mit der Unzufriedenheit oder so zu tun. Also das hatten wir, ja.
Das heißt aber, ihr habt jetzt keine Angestellten mehr, außer...
Doch, die haben alle einen Angestelltenvertrag mit dem Unternehmen. Eine Ausnahme haben wir, oder zwei? Nee, ich glaube, eine Ausnahme ist es im Moment. Wir haben ein selbstständiges Mitglied. Das haben wir vor anderthalb Jahren, zwei Jahren angefangen, als Erprobung. Es gab gibt für einige, die wir gerne haben wollen, die wir gerne an uns binden wollen, die aber sagen, ich genieße auch die Freiheit eines Selbstständigen. Haben wir versucht, ein Modell zu finden, dass die Mitglied der Genossenschaft werden können, ohne Anstellungsvertrag. Und das ist total schwierig in Deutschland, weil da ist man sofort in diesem Thema Scheinselbstständigkeitsgesetz. Das geht richtig zur Sache.
Ja. Sind die Rot- und Blauanteile beliebig einstellbar oder gibt es da so bestimmte Kipppunkte?
Das hat man selber gar nicht in der Hand, Das bestimmt der Markt, mit dem man es zu tun hat. Also ich muss mich quasi den Rahmenbedingungen anpassen. Das sind also die Theorie basiert auf Dr. Gerhard Wohland, und der hat gesagt, das sind die sogenannten dynamikrobusten Höchstleister. Das sind die, die Marktdruck erzeugen. Von ihrer Seite aus wieder, weil die sie mit dieser volatilen Umgebung sehr gut umgehen können. Ja, dann danke ich mich. Außer da eine Frage nehme ich noch mal an. Oh, wird schon überzogen hier.
Nehmen wir jetzt mal ein hypothetisches Unternehmen von vielleicht 20, 30, 40 Leuten, ja, die klassisch-terroristisch, semi-klassisch-terroristisch arbeiten. Was wäre der erste Schritt, wenn die sich in diese Richtung verändern wollen?
Bei uns war das so, dass der Inhaber des Unternehmens sich nach vorne gestellt hat vor die Gruppe und ein ziemlich krasses Standing, also eine ziemlich krasse Aussage gemacht hat. Hat gesagt, ich will Ose, möchte nicht Ose nicht mehr haben. Und das ist jetzt mein Beschluss für mich selber, meine persönliche Entscheidung. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Das war schon hart. Ja, also das ist ja das, was, weiß nicht, ob dieses Buch bekannt ist mit diesen Farben von diesen Herrn, mit diesem französischen Namen, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Christian, hilf mir mal. Frédéric Laroux, der hat ja gesagt, da gibt es ja diese Farben, da gibt es diese Teal Organization, Orange, Red und so weiter, so verschiedene Entwicklungsstufen. Und viele glauben immer, dieses Teal ist sozusagen die Entwicklungsstufe, die höchste Entwicklungsstufe, wo die Organisation quasi vollständig selbst organisiert ist, um das mal vereinfacht auszudrücken. Und aber der Wille des Unternehmers zu sagen, ich möchte jetzt Teal werden, ist so orange, wie es nur geht. Das ist eine richtig terroristische Entscheidung, ja. Okay, danke für die Aufmerksamkeit und noch viel Spaß auf der NUK. Dankeschön.